Was wir eben im Evangelium gehört haben, ist der Schlussabschnitt der großen Brotrede Jesu in der Synagoge von Kapernaum. Und es ist eine Binsenweisheit jeglicher Interpretation eines Textes, dass er nur im Kontext verständlich ist. Deshalb sollten wir anschauen, was davor steht und danach. Also das 6. Kapitel bei Johannes. Das beginnt am Ostufer, am heidnischen Ufer des Sees Genezareth mit der Brotvermehrung, der Speisung von allein 5000 Männern. Und wenn man noch Frauen und Kinder dazu rechnet, landet man bei 7.000, 8.000 Menschen. Und da fällt auf, nur Jesus verteilt das Brot. Damit ist jedem klar, das ist nicht einfach ein Bericht. Das kann niemand. Es ist eine Symbolgeschichte. Es geht mehr als um irdisches Brot. Jesus gibt sich selbst. Aus seiner unendlichen Fülle, die aus der Kraft Gottes kommt. Und da zeichnet sich schon ein Konflikt ab. Die Leute sind satt geworden und sie sagen, den wollen wir zum König. Der macht uns satt, der gibt uns die Versorgungssicherheit, die materielle Sicherheit und da ordnen wir uns unter, sei du König. Und da macht er nicht mit. Die Tradition des jüdischen Gottesglaubens heißt von Anfang an Freiheit, gerade sich nicht versklaven zu lassen, nicht an den Fleischtöpfen Ägyptens zufrieden zu sein, in der rein materiellen Sicherheit, sondern aufzubrechen mit Gott. Deshalb entlässt er die Menge, auch seine Jünger. Die Jünger fahren mit dem Boot auf das jüdische Ufer hinüber und er bleibt bis in die Nacht zum Gebet am anderen Ufer. Und die Jünger geraten in einen furchtbaren Seesturm. Es heißt, sie schrien vor Angst. Und als er über den See wandelt, meinen sie, er sei ein Gespenst. Und er beruhigt ihre Angst. Und als er im Boot ist, ist urplötzlich das Boot am anderen Ufer. Auch wiederum eine Geschichte, die über sich hinausweist. Und jetzt die Rede. Er redet vom Brot, von der Geschichte, die wir in der Lesung gehört haben. Dass die Väter, das Volk, das durch die Wüste zog, von Gott genährt wurde. Und da ist ein ähnlicher Konflikt. Und gerade am 6. Kapitel des Johannesevangeliums und an dieser großen Rede des Mose, kurz vor dem Einzug ins Land, in das er nicht hinein darf, schildert er, was ihm als sein geistiges Erbe am Herzen liegt. Und er sagt, Gott hat euch durch die weglose Wüste geführt. Die Grundbedürfnisse von Essen und Trinken, die jeder Mensch hat, die hat er wunderbar erfüllt. Wasser aus dem Felsen und das Manna vom Himmel. Aber es ging ihm nicht einfach um das Wasser und um das Manna. Er wollte euch gefügig machen. Er wollte euch lehren, auf seine Stimme zu hören. Ihm zu vertrauen, mit ihm den Weg durch die Wüste zu wagen und zu wissen, das Wichtigste ist die Beziehung zu ihm. Und das greift Jesus auf in seiner Rede, die sich immer mehr steigert. Er identifiziert sich im Laufe dieser langen Rede mit diesem Manna und steigert das noch einmal und sagt: Ich bin das lebendige Brot, das nicht nur jeden Tag, außer am Sabbat, vom Himmel kam, sondern ich komme als Mensch und bringe euch das Wort Gottes in einer solchen Dichte und Nähe. Ich verkörpere es, dass ihr auf ewiges Leben hoffen könnt. Dass ich nicht nur euren Glauben nähere, und Glaube heißt dann einsteigen in den Glauben Jesu. Das ist im Grunde die Fortführung der Wüstengeschichte. Dass das Wort Gottes jetzt ein menschliches Antlitz hat, eine Beziehung. Und darauf kommt es ihm an. Ich bin das Brot des Lebens und du bist mein Gegenüber. Nach dieser provozierenden Rede sagen die Leute: Dieses Wort ist hart. Das können wir nicht glauben. Ein Mensch, der Gott nahe bringt. Ja, es sind nicht nur seine Zuhörer und Zuhörerinnen, sondern auch sein engster Kreis. Viele aus dem engsten Kreis sagen: Da machen wir nicht mehr mit. Dieser Anspruch ist zu hoch. Wir verlassen dich. Und dann, das ist der Abschluss des sechsten Kapitels, das Gespräch mit dem Petrus, mit den Letzten, die da bleiben: Wollt auch ihr gehen? Und die Antwort des Petrus: Wohin sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Das ist also ein hochdramatisches Kapitel, wie auch das Kapitel in der Wüste hochdramatisch war. Da geht es um Leben und Tod, vor allen Dingen geht es um das Gewicht des wahren Lebens. Und beides Male ist es eine Beziehung, die Ich-Du-Beziehung zum unsichtbaren Gott, die sich konkretisiert in der Beziehung zu einem konkreten Menschen. Was sagt es uns? An die Eucharistie, an die Gegenwart Gottes in Christus und noch dazu in diesem Zeichen zu glauben, ist eine ungeheure Herausforderung. Und wir müssen uns immer bewusst sein, es geht nicht primär um das Zeichen, so zentral es für uns ist, gerade für uns Katholiken. Es geht um den Bezeichneten. Und diese Beziehung zu ihm zu leben, in den Stürmen des Lebens, in den Durchstrecken des Lebens, in den Herausforderungen des Lebens, das ist nicht selbstverständlich. Alles, was mit wirklichem Glauben zu tun hat, muss erkämpft, erstritten und erlitten werden. Das sagt diese zwischengeschaltete Geschichte vom Seesturm. Und manche kapieren es auch nach manchen Lebenskrisen nicht, worauf es wirklich ankommt. Und worauf kommt es an? Im Grunde auf das, was Jesus vorlebt. Er sagt von sich: Meine Speise ist es, den Willen des Vaters zu tun. Deinen Willen zu erkennen. Das beten wir bei unserem Rupert-Meyer-Gebet. Und darauf kommt es an. Täglich, was würde er mir jetzt sagen? In aller Ruhe und in aller Freundschaft, und zwar mitten im Sturm. Was würde er mir sagen? und das Tun. Wer den Willen Gottes tut, kommt zum Licht. Aber das wäre noch zu wenig. In diesem Gespräch mit Petrus, wo es um das Bleiben oder Gehen geht, sagt er: Niemand kann zu mir kommen, wenn ihn nicht der Vater zieht. Ein zentrales Wort aus dem Hohen Lied der Liebe. Die Geliebte fühlt sich von dem Geliebten angezogen. Zieh mich hinter dir her, sagt sie. Und das ist eigentlich, wenn man so will, der springende Punkt des Glaubens. Nicht nur den Willen Gottes mit allen Kräften tun, sondern diese geheime Anziehungskraft zu spüren, dass ich dann mit der Liebe Gottes verbunden bin. Und noch einmal, eine solche innere Beziehung muss erkämpft, erstritten und erlitten werden. Sonst geht es nicht. Aber, und deshalb noch ein abschließendes Wort zu unserer zweiten Lesung. Es ist nicht nur unsere urpersönliche Entscheidung, und das wird ja am Ende des sechsten Kapitels deutlich: Willst auch du gehen? Nein, Glaube heißt immer mit anderen glauben. Und in dem Kapitel, wo es hier im 10. Kapitel geht es um die Mahlgemeinschaft in Korinth. Die christliche Mahlgemeinschaft, die Mahlgemeinschaft aus Juden und Heiden, die Paulus initiiert hat, ist natürlich für ihn, den gläubigen Juden, ganz dem jüdischen Schema gefolgt. Und ein Sabbatmahl beginnt mit dem sogenannten Kiddusch, ein Segensgebet über Brot und Wein. Wir würden sagen, unser Gebet vor Tisch. Und höchstwahrscheinlich ist mit der Stelle, die wir gehört haben, noch gar nicht die Eucharistie gemeint, sondern dass man am Anfang das Zeichen des Brotes und des gemeinsamen Kelches segnet. Das Brot ist Zeichen der Gemeinschaft. Und der Kelch, den man in diesen kleinen, überschaubaren Gruppen teilte, ist Zeichen der Gemeinschaft am Leib Christi und am Blut Christi. Und das ist eigentlich in unsere Messfeier übernommen worden, dass wir auch am Anfang den Segen Gottes herabrufen, dass wir normalerweise mit einem Loblied beginnen, dass wir uns hineinstellen in die Verbindung mit dem heiligen Gott, den Kiddusch, da steckt das hebräische Wort heilig drin. Und das ist das Große an unserer Feier, dass wir nicht nur mit diesem Gesicht und dieser Lebensgeschichte jeweils Einzelne sind, sondern dass wir gemeinsam in die Gemeinschaft mit Gott gerufen sind. Und das kann nur beginnen mit dem Segen Gottes, den wir herabrufen. Und das ist im Grunde der ganze Sinn des Eröffnungsteils der Messe. Vom Eröffnungslied, dem Bußritus, dem Anrufen des Auferstandenen im Kyrie und das Tagesgebet heißt eigentlich Kollektengebet. Der Priester macht eine kurze Pause und will die stillen Gebete aller sammeln und zusammenfassen. Und das Ganze endet im Gloria und damit haben wir sozusagen christlich Kiddusch gefeiert und den Segen Gottes auf uns herabgerufen. Nehmen wir das heute als Impuls mit, dass der Glaube an die eucharistische Gegenwart, die persönliche Lebensgeschichte, auch den persönlichen Glaubenskampf und Mut voraussetzt und immer den Segen über uns als Gemeinschaft. Und deshalb ist es heute eigentlich ein wunderbares Fest. Amen.